Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Genau. Herzlich willkommen bei Maisum Café, dem Podcast hier bei Radio Dreieckland. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das weltweit seit 2005 diskutiert wird, der als Dieselgate bekannt gewordene Abgasskandal von Volkswagen und dann auch anderen Herstellern. Im September 2015 wurde durch die Umweltbehörde EPA, die Environmental Protection Agency der USA, bekannt, dass die Abgasreinigung bei VW Dieselfahrzeugen automatisch abgeschaltet wird, wenn die Abgasreinigung bei den Umgebungsparametern feststellt, dass sie sich nicht auf einem Prüfstand befinden. In den folgenden Monaten wurde auch bei anderen Fahrzeugherstellern festgestellt, dass sich die realen Abgaswerte von den offiziell angegebenen deutlich unterscheiden. Damit unterlaufen die Fahrzeughersteller vorsätzlich die gesetzlichen Verpflichtungen zur Abgasreinigung und nehmen dadurch gesundheitliche Schäden der Bevölkerung in Kauf. Hierzulande hat die Deutsche Umwelthilfe schon seit 2007 in unzähligen Pressekonferenzen, Fachgesprächen mit Veröffentlichungen, Abgastests und Aktionen auf diese Verstöße gegen Gesundheit und Klimaschutz bei Abgasemissionen hingewiesen. Deshalb freuen wir uns besonders, heute Herrn Resch von der Deutschen Umwelthilfe begrüßen zu können. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Hallo. Jetzt kommt das Ganze noch auf Portugiesisch, damit unsere Hörerinnen und Hörer in Brasilien auch dabei sind. Stephanie.
Mhm. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui com mais café, com tema que tem sido discutido mundialmente desde 2015. Trata-se do escândalo envolvendo a Volkswagen, mais conhecido como Dieselgate. Em setembro de 2015, a Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental, a sigla EPA em inglês, anunciou que a limpeza de veículos a diesel da Volkswagen é desligada automaticamente quando os parâmetros ambientais indicam que o veículo não faz parte do banco de dados. Nos meses seguintes a esta afirmação, foi apurado que outros fabricantes de veículos declaravam oficialmente valores de emissões que diferiam claramente da realidade. Assim, os fabricantes de veículos deliberadamente passaram por cima dos requisitos legais para a purificação de gases de escape, que possuem impacto direto na saúde da população em geral. Aqui na Alemanha, a Agência de Ajuda Alemã Ambiental, a Deutsche Umwelthilfe, em alemão, já indicava desde 2007, em inúmeras conferências de imprensa, discussões técnicas com publicações, ensaios de missões e ações, violações de proteção à saúde e ao clima nas emissões de escape e consumo de combustível. Diante deste cenário, é que estamos muito honrados e satisfeitos em receber o Sr. Resch, da Agência Alemã de Ajuda Ambiental, Deutsche Umwelthilfe.
Genau, also die erste Frage würde darauf hinauslaufen, jetzt haben Sie ja schon so lange vorher auch schon auf diese Verstöße hingewiesen. Warum ist denn da im Vorfeld nichts passiert, bis in Amerika diese Veröffentlichungen sich ergeben haben?
Ja, wir bekamen das sehr ehrlich von der Regierung mitgeteilt, beispielsweise im Februar 2011, dass diese Manipulationen bekannt seien und die deutsche Bundesregierung diese deckt als sogenannte legale Interpretationen der Zulassungsvorschriften. Dagegen sind wir Sturm gelaufen, allerdings erst nachdem die amerikanischen Behörden exakt mit unserer Argumentation dies zu einem kriminellen Verhalten erklärt hat, kam die deutsche Bundesregierung in Erklärungsnöte und die erste Antwort war da, wir hören das jetzt zum ersten Mal. Wir haben dann seit September 2015, wie angekündigt, praktisch alle Hersteller von Dieselfahrzeugen überführt, dass sie eben Abgaswerte manipulieren über Abschalteinrichtungen. Und ja, mittlerweile ist es auch so, dass praktisch gegen alle größeren Betriebe Verfahren im In- oder Ausland laufen.
Okay, então, a primeira pergunta foi se já agora o Sr. Reis e a Deutsche Umwelthilfe já há muito tempo que tinham dicas que têm essa manipulação no, na empresa do Volkswagen. E mesmo assim, antes dessa grande, desse escândalo que aconteceu então dos Estados Unidos, essas dicas não tinham nenhuma consequência. E aí o Sr. Resch explicou que já em fevereiro do ano 2011 tinha... o governo da Alemanha já tinha coincidência que tinha essas manipulações, só que o governo não foi para para publicidade, mas eles ajudaram de não falar dessa manipulação. Eles queriam que ficasse tudo assim escondido.
Eles falaram que é uma interpretação da lei, né?
Isso.
Não é uma violação, tipo uma interpretação.
Yeah, e mesmo sabendo disso. E só depois que em 2015 nos Estados Unidos tinha as reclamações e que descobriram isso, só depois que o governo da Alemanha tinha que explicar alguma coisa. E aí a Deutsche Umwelthilfe perguntou como é que iam explicar isso, e aí o governo falou que antes disso não sabia de nada. O que, claro, que não é verdade.
Jetzt gab es ja gerade einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag zu diesem Thema, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Und es gibt keinen wirklichen abschließenden Bericht, so wie ich das verstanden habe. Also es gibt sehr unterschiedliche Meinungen, was dieser Untersuchungsausschuss jetzt zutage gefördert hat und was eben nicht. Und vielleicht können Sie das kurz zusammenfassen. Was sind da die beiden Fronten und was ist jetzt das Ergebnis von diesem Ausschuss?
Ja, es wird tatsächlich deutlich, wer die Interessen der Automobilindustrie vertritt und wer die der Bevölkerung. Die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD sagen, es war alles in Ordnung, die Behörden haben keine Fehler gemacht. Und die Opposition, das heißt die Grüne Partei und die Linke Partei, fühlen sich darin bestätigt, dass der Untersuchungsausschuss zeigt, wie eng in den letzten Jahren Industrie und Politik zusammengearbeitet haben, zum Wohle der großen Unternehmen, dass sie Milliardengewinne gemacht haben, zu Lasten der Autokäufer, die systematisch betrogen wurden, die nämlich Autos verkauft bekamen mit dem Argument klimafreundlich und sauber. Und tatsächlich hatten sie sehr, sehr hohe Mengen an Schadstoffemissionen.
Só traduzindo a segunda questão formulada pelo Fábio, no sentido de que até o momento houve uma instalação de um comitê para investigação, para apurar o caso em questão, mas não foi emitida nenhuma declaração final sobre o caso. Então, o que trouxe à tona, então, este comitê? O que foi feito?
Sim, e tem essas dois grupos no governo que faz claro que tem diferentes interesses nesse caso. E tem a coalição, que é CDU e SPD, que são os grandes partidos que estão no governo, e que estão no poder, e eles falam que o comitê não fez nenhum erro e que deu tudo certo. E a oposição, então, está mais assim, falando dos direitos também da população, e que é o partido da esquerda e os verdes, os Die Grünen. E eles, assim, têm essa... têm a posição que a indústria e a política, nesse caso, trabalharam junto demais e que a política apoiou a indústria, nesse caso, só para ganhar mais dinheiro. E, na consequência, foi a população que foi traída e que os carros que a população achou que fossem assim, muito bom para o meio ambiente não foram.
Jetzt gibt es ja unterschiedliche Reaktionen auf diesen Abgastest von Seiten der von den Regierungen und auch von den Ämtern, die dafür zuständig sind. In den USA haben die Autokonzerne, allen voran VW, Milliardenstrafen bezahlt. In Deutschland haben sie mehr oder weniger ein Software-Update eingespielt, das auch fragwürdige Konsequenzen hat. Also danach ist es ja auch kein sauberes Auto, auch wenn diese Autos geupgradet sind. Wie kann das sein, dass es so unterschiedliche Konsequenzen gibt? Und sind diese Reaktionen hier in Deutschland angemessen? Also was ist mit dieser Rückrufaktion? Wissen Sie vielleicht sogar von irgendwelchen Konsequenzen in Brasilien? Dort produziert VW ja auch Autos, aber vielleicht gibt es da gar keine wirklichen Abgaswerte, gegen die man verstoßen kann. Da können wir nachher unsere Kollegin aus Brasilien nochmal drauf anfragen. Aber wenn Sie da was zu wissen, gerne auch von Ihnen sei den Input.
Wir wissen aus verschiedenen Staaten auf der ganzen Welt bis nach Südkorea und Australien, dass eben Maßnahmen ergriffen wurden, dass Manager ins Gefängnis kamen, dass Strafverfahren eingeleitet wurden. Das einzige Land, in dem nichts passiert, das ist Deutschland. Es ist kein 5 € Bußgeld hier verlangt worden. Umgekehrt, wir haben das Problem, nachdem wir Software-Updates untersucht und danach festgestellt haben, wie hoch die Werte sind, hat uns Volkswagen unter Androhung von einer 250.000 Strafe oder 6 Monate Haft für mich persönlich, verfügt durch das Landgericht in Düsseldorf, verbieten lassen, eine rechtliche Bewertung vorzunehmen. Das zeigt so ein bisschen das Problem in Deutschland auf. Es wird nicht aufgeklärt, es wird sogar Aufklärung behindert und eine Bestrafung in Deutschland ist nicht vorgesehen, weil ja nun eben auch die Politik mitverantwortlich ist. Sie hat über die Jahre hinweg die Industrie ermutigt, diese Praktiken zu betreiben und handelt insofern konsequent, dass sie jetzt nicht aufklären möchte und dass sie auch eben die Autoindustrie nicht bestrafen möchte. Das kann aber so nicht bleiben und deswegen kämpfen wir jetzt über verschiedene Gerichtsverfahren an der Aufklärung, an der Offenlegung der Akten und letztendlich auch an einer Wiederholung der Rückrufaktionen der Gestalt, dass die Fahrzeuge danach auf der Straße die Werte einhalten, die sie auf der Rolle einhalten müssen.
Mhm. Ich habe dazu auch eine Frage, wenn ich kurz dazwischenhaken darf.
Anschließend, Herr Professor.
Okay.
Man muss seguir primeiro com uma interpretação.
Como terceira pergunta formulada pelo Fábio, nos Estados Unidos foi aplicada, no caso, uma medida punitiva aos fabricantes de veículos com uma compensação financeira na ordem de bilhões de dólares. Ao passo que na Alemanha houve apenas uma atualização e muito questionável do software utilizado pela empresa. A reação norte-americana é considerada apropriada e se houve alguma consequência no Brasil em relação a isso?
Então, a resposta foi que em quase todos os estados no mundo tinha consequências depois desse escândalo. De todos os estados, até na Coreia ou em Austrália, na Austrália, por exemplo, tinha consequências como que o diretor lá da Volkswagen no próprio país tinha que ir, por exemplo, para a prisão. Só que na Alemanha que não tinha essas consequências, nem que tinham ser pagadas algum dinheiro. E até tem assim uma... Foi até ao contrário aqui na Alemanha, que depois que foram feitos esses updates da software e a Deutsche Umwelthilfe, eles aí depois mediram quanto que agora ainda é essa poluição e encontraram que ainda é é demais. Aí depois a Volkswagen falou que não podiam ir com essa informação para a publicidade e falar disso, senão, e também não para a justiça, senão algumas pessoas da Deutsche Umwelthilfe tinham até ido para a prisão. O senhor Resch também foi falado nesse contexto, e que tivessem de pagar um dinheiro também. E o problema aqui na Alemanha é que a política está dentro disso, então não tem consequências, porque a política sabia e está sempre apoiando essa empresa. E o senhor Resch ainda avisou que isso não, a Deutsche Umwelthilfe não vai deixar isso assim, eles estão querendo de continuar a lutar e deixar todo mundo saber que está acontecendo isso, e também que acontece uma mudança nesses carros, onde as pessoas estavam achando que estão comprando um carro que é bom para o meio ambiente, que tem mudanças que essa poluição diminui.
Para ele cumprir a lei, na verdade, yeah, né? Fazer uma reforma do carro para eles cumprirem a lei.
Sim.
O Nils tive uma pergunta. Nils, tu hattest eine Frage. Antes que o Nils voltar, só lembrar a todo mundo que Niedersachsen, o país, um estado da Alemanha também, é complementar. Eles são donos parte do VW. Uma grande parte do VW é do estado Niedersachsen. Also nur zur Erinnerung, Niedersachsen ist ein großer Anteilseigner von VW, deswegen auch viel Verquickung. Nils.
Ja, genau. Das ist ja nun auch eine Hoffnung gewesen, dass eine solche Verquickung vielleicht zu einem gesetzeskonformeren Verhalten führt. Das Gegenteil ist der Fall. Das zeigen auch die anderen VW-Skandale. Offensichtlich vertrauen die Volkswagen-Manager und dann in ihrem Windschatten BMW und Daimler, dass ein mögliches Fehlverhalten von der Politik glattgebügelt wird. Denn der Staat ist ja Miteigentümer dieser kriminellen Firmen. Und nur so kann ich mir auch erklären, warum man in einer solch brutalen Weise gegen die Gesundheit der Menschen agiert. Denn ich muss das in Erinnerung bringen. Es sterben in Deutschland, und die Situation ist in anderen Ländern mit Dieselfahrzeugen ähnlich, es sterben in Deutschland 3-mal mehr Menschen pro Jahr an den Folgen von Dieselabgasen als insgesamt an Unfällen, also Verkehrsunfällen.
Mhm. Ja. Sim, depois desse escândalo, tinha esperança que agora as firmas, essas empresas vão atuar assim mais dentro da lei. Só que, como o Fabiano já falou, que o Estado pertence a algumas partes da empresa pertence ao Estado. Então, mesmo assim, a Volkswagen também, por exemplo, a Daimler, confiam que o governo e o Estado da Alemanha sempre vão apoiar essas empresas. Isso. E aí o senhor Resch ainda tinha falado também que a gente tem que lembrar que na Alemanha estão morrendo 3 vezes mais pessoas por ano nas consequências dessa poluição do que...
Mora no acidente.
Sim, mora no acidente. Obrigada.
Agora, Nils.
Jetzt, ja, jetzt komme ich kurz mit einer Zwischenfrage. Wir reden viel von Deutschland und dem deutschen Staat, aber die Normen, die Schadstoffklassen sind ja auch auf europäischer Ebene festgeschrieben. Und ich erinnere mich auch, kritische Artikel gelesen zu haben darüber, dass diese Schadstoffklassen eigentlich auch viel zu niedrig angesetzt sind und dass dort auch wieder getrickst wird, dass man irgendwie beschleunigt von 0 auf 50 km/h innerhalb von 1:50 und dass dann natürlich viel niedrigere Werte rauskommen bei diesen Tests als richtig auf der Straße. Ist das also Augenwischerei oder geht der Skandal oder das Problem eigentlich noch ein ganzes Stückchen tiefer als nur der Protegismus vom deutschen Staat?
In der Tat, das ist ein Problem, das wir insgesamt mit der Branche haben und auch nicht nur mit Deutschland, sondern eigentlich mit allen Staaten, die Automobilindustrie bei sich haben. Das sind die meisten, spätestens Zulieferer oder Teilbetriebe, die wir ja auch in Portugal oder in Spanien finden, sehr stark jetzt in Osteuropa. Und über die Automobilindustrie dann Lobbypolitik in Brüssel leistet. Und diese Lobbypolitik führt dazu, dass, wie Sie beschrieben haben in Ihrer Frage, die Prüfzyklen sehr viel einfacher sind als in den Vereinigten Staaten beispielsweise. Oder dass die Grenzwerte für Abgase ungefähr dreimal höher sind, bei uns dreimal niedriger in den USA. Also wenn wir tatsächlich sagen würden, wir liefern die besten Autos, wo sind dann die Schwierigkeiten für deutsche, für europäische Produzenten, zu sagen, wir nehmen die Grenzwerte von Amerika als Benchmark und versuchen eben nicht nur für unsere Exportmodelle, da machen sie es ja, sondern für alle Autos, die wir auch für Europa auf die Straße stellen, saubere Abgaswerte und niedrige CO2-Emissionen zu ermöglichen. Technisch ist es kein Hexenwerk. Es kostet allerdings pro Auto 300 bis 500 € mehr. Das schmälert die Gewinne und deswegen wird es unterlassen.
O Nils pergunta, faz uma pergunta relativa a artigo que ele leu sobre uma alta emissão de nitrato na Europa como um todo, e ele faz uma pergunta no sentido se seria esse escândalo também um escândalo sobre a questão do protecionismo do Estado alemão no caso Dieselgate.
Sim, e agora o senhor Reis tinha mencionado que é um problema em toda essa parte dos automóveis. Então, não é só na Alemanha que acontece isso, mas também em outros países. E as empresas dos automóveis fazem eles fazem parte da política em Bruxelas, que faz essas... regras para a Europa. E por isso que... porque essas empresas têm algum poder lá em Bruxelas, aqui na Europa é muito mais fácil, essas regras, as leis, são muito mais baixas que, por exemplo, são nos Estados Unidos. E também a lei para a poluição do carbon dioxide,
dos gases invernadores, sim.
Sim. Por exemplo, aqui na Europa é 3 vezes mais alto que é nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos é muito mais firme. Então, também se as empresas falassem que querem fazer carros bons e bom para o meio ambiente, eles deveriam trocar essa ideia e aplicar as técnicas que estão preciso para diminuir ainda mais a poluição. E agora ainda foi mencionado que seria, tecnicamente, isso é possível. Por exemplo, nos Estados Unidos também fazem. Só que por cada carro é mais ou menos 300 até 500 euros mais caro. Então é só uma questão dessa coisa do dinheiro.
Então, vielleicht dann den Teil mit unserem Gast auch abzuschließen, noch eine letzte Frage, damit Sie auch weiter Ihren Tag und Ihren Urlaub genießen können. Man hat ja schon die...
Ich musste immer meine 5-jährige Zwillinge schon ein bisschen wegschicken.
Genau, also deswegen wollen wir es auch mit den Teil mit Ihnen abschließen und werden dann das weiter diskutieren unter uns. Wir haben ja einige Teilnehmer auch unseres Programms. Wenn Sie jetzt, Sie haben erwähnt, es ist technisch möglich, diese Autos umzurüsten. Es würde halt ein bisschen was kosten. Sehen Sie das wirklich in der Zukunft? Oder die Grünen haben ja jetzt beschlossen in ihrem Wahlprogramm, das Ende des Verbrennungsmotors muss bis 2030, glaube ich, eingeführt werden. Sehen Sie das jetzt als eine, aus einer technischen Perspektive, Sie haben ja auch viele Forschungen und viele Studien dazu gemacht, als ein technisches Problem, das einfach lösbar ist und halt die Gewinne etwas schmälern wird? Oder sagen Sie, das mit dem Verbrennungsmotor ist langfristig sowieso nicht die, die Mobilität der Zukunft und da muss sich die Autoindustrie komplett umbauen, vor allem in Deutschland, die ja den, die Elektromobilität ziemlich verschlafen haben bisher?
Also es ist sicherlich kein Fehler, langfristige Ziele aufzustellen. Aber man sollte sich mal überlegen, was ist vor 15 Jahren für das Jahr 2017 beschlossen worden und welche Verbindlichkeit haben diese Beschlüsse aus dem Jahr 2002 in der heutigen Politik. Und deswegen würde ich mir sehr viel mehr wünschen, dass sich die, auch die Grünen mit den aktuellen Problemen mit schmutzigen Dieselmotoren beschäftigen und wir im Moment den 10 Millionen betroffenen Menschen helfen, nämlich entweder ihre Autos rückabzuwickeln, also wieder der Autoindustrie gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben oder ihnen die Möglichkeit zu geben, sie so nachzubessern, dass sie die Grenzwerte auf der Straße auch einhalten. Es ist genau das, was amerikanische Behörden bei VW durchgesetzt haben, nicht mehr und nicht weniger. Und das wünschen wir uns und dafür werden wir auch juristisch kämpfen. Langfristig natürlich wird der Diesel keine Zukunft haben. Aber wir werden ihn auch viele Jahre noch bei schwereren Lieferwagen, wir werden ihn auch bei LKWs und so weiter finden. Und solange eben Dieselmotoren eingesetzt werden, muss man alle Anstrengungen unternehmen, sie sauber zu machen. Ich hoffe, dass wir an einer anderen Stelle die Elektromobilität weiterentwickeln. Im Windschatten der Diskussion über Elektromobilität auf der Straße, die ja auch mit des Kaisers neuen Kleidern zu umschreiben ist. Sie findet nicht statt, sie wird nur vorgestellt und für die Zukunft versprochen. In diesem Windschatten hat sich die Elektrifizierung zum Beispiel von Bahnstrecken so verschlechtert, dass Deutschland mittlerweile weniger elektrifizierte Bahnstrecken hat als Spanien. Wir liegen bei unter 60%. Und wenn die Geschwindigkeit der Bahnelektrifizierung so weitergeht wie im Moment, brauchen wir 270 Jahre, bis der letzte Kilometer elektrifiziert ist. Also wir müssen sehr viel mehr darüber nachdenken, wie wir die Elektrifizierung dort vor allen Dingen voranbringen, wo sie heute schon ökonomisch funktioniert, das heißt Schienenstrecken elektrisch machen. Und für die Städte habe ich ein ganz einfaches Rezept, das man in der Schweiz betrachten kann, Oberleitungsbusse. Die Elektrobusse, die eben direkt von der Oberleitung wie eine Straßenbahn sich den Strom ziehen können, die eine Batterie dann dabei haben, sodass man Kreuzungsbereiche oder sensible Innenstadtbereiche oberleitungsfrei hat. Aber für die normalen längeren Strecken hat man dann hier auch eine saubere und billige Fortbewegungsart. Das sind Themen, die sicherlich mehr in den nächsten Monaten eine Attraktivität gewinnen müssten, wenn wir die Luftreinhalteprobleme in deutschen, in europäischen, spanischen, portugiesischen, sehr stark auch britischen Städten, wenn wir die Probleme lösen wollen.
Alles klar, dann bedanke ich mich schon mal bei Ihnen. Wir machen gleich die Übersetzung. Dankeschön. Und einen schönen weiteren Urlaub.
Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und tolle Initiative. Machen Sie weiter. Ich habe verfolgt das seit vielen, vielen Jahren. Toll, dass es Sie gibt.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Traduksamo.
Stefanie, você quer fazer?
Oi. Eu não consegui, estou tendo muito problema com conexão, desculpe.
Ok, gente. Vou traduzir a minha pergunta. Eu queria saber como última pergunta do nosso convidado, que estava ligado desde suas férias ao nosso programa, como ele vê o futuro do motor que anda com combustível, né? Se isso é já uma história, uma coisa que não vai fazer parte do futuro, isso já se acabará, ou é só uma questão técnica que você coloca um mecanismo que faz o carro realmente limpo e já tudo resolvido?
Sim, e o senhor tem respondido que... Por exemplo, o partido de Grünen, eles falaram que agora a gente tem que ver mais para o futuro e que o diesel já vai acabar daqui a pouco, mas e aí o senhor mencionou que, claro que é importante ter esses goals mais cristãs, mas que para agora, para este momento, nesse caso, é importante de ajudar as pessoas que foram traídas do Volkswagen. E ele falou de duas possibilidades: ou as pessoas podem devolver o carro para a Volkswagen e eles devolvam o dinheiro para essas pessoas, ou as pessoas que compraram um Volkswagen assim manipulado podem ir para uma devolver para a empresa mudar as técnicas assim que o carro é tão limpo como é falado que é limpo. E foi essa maneira que nos Estados Unidos foi escolhida, e então seria bom também que na Alemanha acontece. E claro que essa coisa da eletromobilidade para o futuro é uma coisa boa, mas que agora a gente, para esse tempo agora e para a poluição que está acontecendo agora, também temos que ver que, por exemplo, a eletricidade que é usada, por exemplo, nos comboios agora aqui na Alemanha, e também por exemplo em autocarros que tem na Suíça, que essa coisa do transporte público também é muito importante, que a gente poderia começar de usar mais essa eletricidade também nos comboios e nos autocarros, e depois ir para os carros que são usados em privado.
Comboios são trens?
Oh. É um trem? Ah, é em português de Portugal, desculpa.
Não sei, só porque eu sabia o que ele falou, como que comboios, que isso? gente, eu propus que vamos escutar uma pequena parte da música Fuel, de Metallica, e depois vamos falar também com Gilly e com Nils, e vamos debater esse assunto mais por aí, e quero ver se no Brasil tive alguma recuperação. Esse tema foi debatido. O que você acha dessas, Gilly, o que você acha dessas conexões entre as empresas e o Estado, comparando o que você está vendo no Brasil? Aí vamos fazer um bate-papo depois dessa música, e é isso. Genau, ich würde vorschlagen, wir hören kurz einen Teil von der Musik Fuel, von dem Lied Fuel von Metallica, und danach werden wir uns mit Gilly und Nils auch weiter unterhalten und ein bisschen schauen, wie dieser Skandal in Brasilien aufgenommen wurde, ob der da diskutiert wurde, was diese Verbindungen hier zwischen Politik und Wirtschaft uns irgendwie in Erinnerung rufen, wenn wir jetzt auch an Brasilien denken, Petrobras, diese ganze Geschichte, so ein bisschen da so ein einen Vergleich ziehen ist natürlich schwierig, aber so ein bisschen ein anderes Auge, eine andere Perspektive einzunehmen. Aber jetzt erstmal ein kleines Stück Musik. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Fuel this pumping engine. Give me fuel, give me fire, give me that what I desire. Naja, eine ironische Einblendung in dieser Musik, in unserer Sendung. Aber sie hat auf jeden Fall mit Abgasen zu tun und mit Sprit. Un poco una intervenzione ionica dessa musica, eles falam, dá-me fogo, dá-me tipo gasolina e... É, uma coisa iônica, né? Gili, você está ainda acompanhando nós no programa, que você pode nos comentar do seu Brasil? A Volkswagen também produz carros lá no Brasil, né? Você tem alguma intervenção de como foi discutido no Brasil? Gili, kannst du uns einen Eindruck geben, wie das in Brasilien diskutiert wurde? VW produziert ja auch Autos in Brasilien.
Então, Fábio, a gente teve reflexo disso tudo aqui no Brasil também. E aí eu busquei até algumas informações sobre como que isso chegou aqui. E a primeira coisa que aconteceu foi também em 2015 ainda. E a própria Volkswagen divulgou uma nota confirmando que mais de 17 mil carros, uma picape chamada Amarok, estavam equipadas com o mesmo motor que deu todo esse problema nos Estados Unidos e na Europa. E as unidades teriam sido produzidas em 2011 e 2012 e seria o único modelo no Brasil que apresentou esse problema. E aí, depois disso, a Volkswagen recebeu algumas multas aqui no Brasil. Uma multa do IBAMA, que é um órgão ambiental, é de 50 milhões de reais por ter instalado esse dispositivo que alterava os testes, né? E depois uma multa do PROCON também, em São Paulo, também pelo mesmo caso, no valor de mais de 8 milhões de reais. E a notícia mais recente que a gente tem, depois dessa repercussão em 2015, é desse ano mesmo, de março de 2017, confirmando que o IBAMA manteve essa multa de 50 milhões aplicada à Volkswagen, mas não encontrei informações sobre como que vai ser o pagamento dessa multa, se realmente a Volkswagen vai acatar essa multa ou não. Ainda não sei como é que vão ser os próximos capítulos por aqui dessas punições contra a Volkswagen.
Die Debatte über den Abgasskandal, die hat natürlich auch in Brasilien nachgehallt. Und 2015 ist dort VW lieber selbst mit einer Pressemitteilung vorgebrecht und hat bekannt gegeben, dass 17.000 Amarok Pickups mit dem gleichen Motor ausgestattet sind, der auch Probleme bei den Tests in den USA und in Europa verursacht hat, also der manipuliert wurde. Und daraufhin wurden dann, also diese Modelle wurden 2011, 2012 gebaut. Daraufhin hat dann die brasilianische Umweltbehörde IBAMA Strafzahlungen festgelegt in Höhe von 50 Millionen Reales. Und die sollten dann auch gezahlt werden. Eine Behörde in Sao Paulo hat dann nochmal 8 Millionen Reales Strafzahlungen draufgeschlagen. Das ist bisher noch nicht passiert. VW hat noch nicht gezahlt, aber vor kurzem im März 2017 hat IBAMA nochmal festgestellt oder festgehalten, dass sie an diesen Strafzahlungen festhalten und VW nochmal aufgefordert, das zu tun. Und die haben sich aber nicht geeinigt darüber, ob das jetzt in Raten gezahlt wird oder wie das Ganze ablaufen soll.
E outra coisa que é importante a gente destacar do cenário aqui do Brasil é que nos últimos anos, nos últimos governos, a gente teve um incentivo muito grande para a aquisição de carros. Então, o número de brasileiros com carros aumentou muito. Inclusive, a gente vê reflexo disso muito no trânsito das cidades também. E não só em relação a isso, mas houve um incentivo muito grande para a aquisição de bens de consumo, e entre eles o carro. Então, a gente só viu o número de carros aumentar, o trânsito piorar, e, consequentemente, a poluição também aumenta junto. Eu queria saber do senhor Hesch, para além de todos esses escândalos e todos esses problemas, se existem propostas concretas da organização dele também em relação a alternativas a esse tipo de transporte para que a gente possa ter mais qualidade de vida e mais saúde, né?
Also, Was noch dazu zu fügen ist, dass in Brasilien in den letzten Jahren unheimlich viele Anreize gesetzt wurden, um Neuwagen zu kaufen oder andere Konsumgüter zu erwerben. Das sind Initiativen gewesen, um die Konjunktur anzukurbeln. Also nicht nur Autos, aber der Autokauf war massiv und in den Städten sieht man das. Es sind viel mehr Autos auf den Straßen in Brasilien als noch vor ein paar Jahren und dementsprechend stärker ist auch die Verschmutzung geworden. Und in dem Sinne fand es Dili auch sehr interessant, eben was Herr Rech im Interview vorhin an Alternativen genannt hat, die in Brasilien so noch nicht diskutiert werden.
Ele comentou esse de eletrificação das linhas do trem, né? E esses bondes que vão nas cidades, que tomam energia diretamente do teto, mais ou menos. Aí tem tipo cabos e eles tomam as energias de lá. Acho que o que ele está referenciando é que o problema da eletromobilidade normalmente são as baterias, né? Que também estão muito caros, são bem pesados. E também na construção das baterias eles fazem um impacto bem grande no ambiente também. Você precisa muito de energia para produzir a bateria. E aí você pode evitar se você tem um sistema que anda em trilhas, como o trem, ou os bondes que têm diretamente ligação com alguma corrente, alguma eletricidade. Also, was Herr Recher erwähnt hat, waren eben die Busse, die ein Kabel oben haben, wie es in der Schweiz gibt, und auch Elektrifizierung von Zügen, weil dort gibt es ja keine Batterien. Die Batterien sind eben sehr teuer in der Herstellung und auch sehr energieintensiv in der Herstellung. Und deswegen kann man das eben vermeiden. Der hatte, glaube ich, gesagt, man sollte die Alternativen fördern, die heute sozusagen schon gängig sind und die heute schon ökonomisch sind. Se deveria esforçar essas alternativas que hoje em dia já são economicamente viável e fortalecer isso. Gili, você tem uma...
Da questão dos veículos elétricos, ok. Mas tem algum pensamento de incentivo de um uso maior da bicicleta, por exemplo?
Die Frage ist, okay, das trifft auf die Elektroautos zu, aber wie ist es denn mit den Fahrrädern? Gibt es da auch Anregungen oder Anreize dafür, mehr Fahrrad zu fahren?
Eu posso responder isso um pouco do ponto de vista das cidades aqui, né? O maior problema aqui com os gases invernadeiros, esses gases tóxicos emitidos por grande parte dos carros, é um problema que as cidades têm com uma norma europeia. Eles tiveram que colocar máquinas que medem os níveis dos gases aqui, e muitas das cidades, eles podem... exagerar, eles podem ser acima desses limites por, sei lá, 12 dias por ano, coisa, mas muitas cidades na Alemanha, especialmente Munique e Stuttgart, acho que são as duas cidades que têm muito problema com isso, eles são 40, 60 dias acima desses limites. Então eles têm muitas pressões legais também que eles ficam, que estão melhorando a qualidade do ar na cidade. E aí eles estão discutindo, pelo menos no estado de Baden-Württemberg, estão discutindo pistas, ou seja, tipo autopistas para bicicletas, ou seja, grandes ruas onde você pode ir para a cidade, para essas flutuações dos trabalhadores e dos estudantes que chegam na cidade todo dia, eles chegam e saem, né? Para eles usam a bicicleta, mais que tudo porque também agora o aumento dos pedelecs, dos bicicletas que tem um motor elétrico que está apoiando até 25 km por hora, isso aumentou muito as vendas nessa área. Se você está falando todo mundo está falando dos carros elétricos, porque os carros sempre na Alemanha foram tipo a indústria onde todo mundo queria investir e fazer negócios, né? Mas realmente o que está acontecendo é que milhões de vezes mais bicicletas com eletricidade são vendidos que carros com eletricidade. Apesar de que o Estado alemão dá um apoio de, sei lá, 3 mil euros se você compra um carro elétrico, né? Mas para os bicicletas não tem nenhum apoio, mas a gente está comprando isso. Porque as baterias, a relação entre a bateria e o peso do veículo é totalmente outra no carro e na bicicleta, né? E ademais, na bicicleta você pode apoiar com os pedais. Pedales. Provavelmente. Espero. Então, a bicicleta é um tema grande para o deslocamento urbano, mas, claro, você não pode fazer tudo em bicicleta, mas a multimodalidade da mobilidade é bem importante. Also, das zusammenzufassen auf Deutsch, denn die meisten deutschen Zuhörerinnen kennen das ja wahrscheinlich auch schon, das Thema. Die deutschen Städte oder Städte in Europa haben große Probleme, in Paris gab es die Probleme auch, aber hier in Deutschland ist es, glaube ich, München und Stuttgart sehr prominent, haben Probleme mit der Luftreinhaltungsrichtlinie der EU, die genau vorgibt, wie oft sie die Treibhausgas oder diese Stickstoffwerte vor allem und die Feinstaubwerte pro Jahr überschreiten dürfen. Da gibt es in allen Städten an den Hauptverkehrsachsen gibt's Messstationen, die das eben feststellen, und sie dürfen diese Höchstwerte an maximal 12 Tagen im Jahr oder sowas überschreiten, und München und Stuttgart reißen diese Marke halt an eher 40, 60, 80 Tagen im Jahr, also mein Vielfaches. Und dort werden jetzt auch Fahrverbote für Dieselfahrzeuge diskutiert. Diese berühmte blaue Plakette soll eingeführt werden. Und zumindest im Land Baden-Württemberg gibt es das Konzept der Radschnellwege. Also auch hier für Freiburg sind solche Autobahnen für Fahrräder im Prinzip geplant, Schnellstraßen für Fahrradfahrer. Die sollen eben kreuzungsfrei direkt in die Ballungsräume reingehen. Und da gibt es jetzt die ersten. Es gibt Geld, um eine Studie anzufördern. Also es wurde erstmal geguckt, wo wäre das prinzipiell sinnvoll, und jetzt gibt es Geld, um eine Studie anzulegen. Also bis diese Dinger dann gebaut werden, gehen sicherlich noch 4, 5 Jahre ins Land, aber da passiert schon was. Das Problem ist natürlich, dass es hier vor allem um urbanen Verkehr geht und vielleicht um diesen Verkehr, der die Pendler betrifft. Aber du kannst halt nicht alle Strecken mit dem Fahrrad erledigen, deswegen ist das nicht die einzige Lösung. Die multimodale Mobilität ist so das Schlagwort in den letzten Jahren hier gewesen.
Queria perguntar só mais uma coisa também, em relação ao escândalo do Dieselgate. Ele é de 2015 e até agora não está muito claro o que realmente vai acontecer com as empresas em relação a tudo isso. Eu queria saber se o senhor Hesch acredita que isso realmente vai dar em alguma coisa, vai provocar mudanças, ou se existe chance de isso simplesmente passar e nada acontecer com essas empresas.
Ja, Dili würde gerne noch wissen, Dieselgate, das ist ein Fall, der bis ins Jahr 2015 zurückdatiert, und was ist denn passiert seitdem? Also werden die Unternehmen wirklich nicht nur zur Kasse gebeten, sondern auch dazu gezwungen, wirklich Veränderungen vorzunehmen, oder wird am Ende alles so weitergehen wie vorher?
La respuesta de él fue más o menos que en los Estados Unidos las consecuencias eran mucho más graves que en Alemania. En Alemania no aconteció casi nada. Eles só faziam um pequeno software update do carro, mas as emissões ainda estão muito mais acima dos limites legais. Nos Estados Unidos eles tinham que realmente mudar ou devolver o dinheiro. Então as consequências, acho, em cada país são diferentes, mas as mínimas consequências, ou quase nenhuma, está na Alemanha. E eu acho isso é mesmo por causa do... da propriedade, né? Que os políticos, ó, a política, o Estado, alguns estados são donos das empresas, e assim eles não querem que vai ter realmente consequências aqui na Europa. Mas eu acho isso um exemplo bem forte, que você, se você olha os reportes de Transparency International, por exemplo, aí a Alemanha fica sempre no lugar, no, tipo, 9, 10 dos 170 países que são no ranking, né? Mas se você olha a indústria dos automóveis, que é bem importante na Alemanha, você vê que não tem transparência nenhuma, né? Essa declaração dessa comissão do Bundestag, do parlamento alemão, eu acho bem exemplativo, que o governo falou, ah, tudo bem, não aconteceu nada, a gente fez tudo certo, e os outros falam, a oposição fala que é um escândalo, e a proteção da população está em perigo, e eles estão vendendo vendendo mais ou menos a saúde da, colocando em risco a saúde da população em câmbio de lucro, né? Mais ou menos isso. Talvez o Nils, o Annika, o Stefanie tenham alguma coisa para complementar. Also, ich glaube, die Konsequenzen aus dem Skandal sind sehr unterschiedlich in jedem Land. In den USA mussten sie ja wirklich Geld zurückgeben oder die Autos wirklich umrüsten. In Deutschland gab es wohl weltweit die wenigsten bis keine Konsequenzen. Und ich glaube, die Hauptlehre, oder dieser ganze Skandal ist ein gutes Beispiel davon, wie diese vermeintliche Ordnung, die wir hier haben in Deutschland, wo eben auf dem Transparency International Index irgendwie Deutschland immer auf dem 9. oder 10. Platz ist, wo eigentlich alles relativ transparent ist und es wenig Korruption gibt, das ist halt hier vielleicht auf einem anderen Niveau, wo man halt einen Konzern, der halb Staatskonzern ist, nicht an den Karren fahren will und ihm deswegen illegale Praktiken erlaubt. Von Grenzwerten, wie Nils ja schon erwähnt hat, die eh schon total niedrig sind und in Messverfahren erhoben werden, die sehr fragwürdig sind. Also selbst diese sind nicht so, dass das irgendwie radikale Forderungen wären, sondern das sind die absoluten Mindestanforderungen, die in langen Verhandlungen irgendwie erlangt wurden. Und da wird halt nichts unternommen in Deutschland. Es gibt halt irgendwie einen Untersuchungsausschuss, wo die Regierungsbank einfach sagt, passt schon, alles gut gelaufen, alles richtig gelaufen, wir können uns nichts vorwerfen. Und die Opposition sagt, ihr verkauft hier die Gesundheit der Bevölkerung für ein paar Groschen Rendite für Niedersachsen im Endeffekt. Weil darauf kommt es heraus. Aktionäre kriegen Rendite von der Aktiengesellschaft. Und darauf läuft es im Endeffekt hinaus.
Ja, ich denke, die Möglichkeit ist...
Oh, oh.
Hallo, hört ihr mich?
Gerade war es ein großes Stören, aber jetzt hören wir dich wieder. Leise wie vorher, aber wir hören dich.
Gut. Ich glaube, wo es einen Handlungsspielraum gibt, ist auf Seiten der Städte. Ne? Und ich weiß nicht, wie in Deutschland da die aktuelle Debatte ist, aber ich erinnere mich dran, in London wurde zum Beispiel diskutiert, die Innenstadt komplett dieselfrei zu machen, beziehungsweise die Zirkulation von Fahrzeugen einzuschränken und dann zu sagen, okay, nur noch mit dem Elektroauto kommt man bis in den wirklich innerstädtischen Bereich oder nur noch mit dem Auto, das die und die höhere Norm erfüllt. Ne? Und ich glaube, wenn es da eine Allianz gäbe auf Seiten der Städten und so, gibt es schon ein Potenzial, um auch diesem Geklüngel zwischen Staat und Automobilkonzern was entgegenzusetzen. Ja, wenn man davon ausgeht, dass die Rathäuser ein bisschen weniger korrupt sind. Posso traduzir isso mesmo, se quiser. O que queria falar é que eu acho que tem uma margem para atuar pelo lado das cidades, né? E eu não sei qual é o debate atual lá na Alemanha, mas em Londres, por exemplo, eu lembro que tinha a ideia de vetar a entrada de carros de diesel realmente no centro da cidade, então só permitir a circulação de carros elétricos, etc. E dessa forma forçar as empresas de fazer mudanças, porque os clientes vão querer outros veículos para poder circular em todas as partes. E aí, se tiver uma aliança entre essas cidades, talvez dá para pensar numa contraforça, numa contrabalança contra essas ligações entre grandes empresas e governos, sempre no caso que as municipalidades sejam um pouco menos corruptas que as outras grandes cúpulas políticas.
Eu acho engraçado que Stuttgart e München são as cidades que realmente têm o maior problema com esses gases, porque Stuttgart, obviamente, é a sede da Daimler, né? Uma super empresa grande aqui na Alemanha. E Bayern, bom, eu acho... Audi, BMW, Audi in Ingolstadt, BMW não sei, mas é Bayerische Motorenwerke, né? E Munique é a capital do Bavaria. Então são as duas cidades onde toda a política, toda a estrutura lá depende muito dessas grandes empresas de carro, né? Muitos impostos chegam lá, muito emprego está gerado por essas empresas nessas municipalidades. Mas além assim, tem essa discussão sobre esse veto contra carros diesel nas cidades, ou pelo menos carros diesel que não cumprem a maior norma de limpeza. Mas aí entra o novo debate, né? Porque todos os carros que eles fizeram agora, o update, no teste real, não está cumprindo essas normas. Nenhum deles, nenhum. Então, tecnicamente, até hoje, nenhum carro deles pode entrar se essa lei realmente se aplicaria, né? E o que, além de que esse passo vai ser bem difícil, que realmente vai esforçar essas restrições para os carros de diesel, só essa insegurança que os consumidores agora não sabem o que vai acontecer com o diesel no futuro, já significa que muitas pessoas, ou muito menos pessoas, compram um carro diesel, porque tem essa incertidumbre, né? Então, já tem um efeito e olha como as empresas estão argumentando agora. Eles estão falando, a gente precisa da tecnologia diesel para transformar para uma tecnologia de energias renováveis e de eletricidade. Que besteira, né? Já faz décadas a gente está falando para eles que tem que mudar e agora, quando eles cagaram tudo, falam que a gente precisa ainda dessa tecnologia para transformar até o novo. Nunca vai acontecer mesmo. Also es gibt tatsächlich, also irgendwie witzig ist es ja, dass es in Stuttgart und in München diese großen Probleme gibt. Zwei Städte, die ganz klar von der Automobilindustrie abhängen. Daimler in Stuttgart und BMW sitzt, glaube ich, größtenteils auch in Bayern. Auf jeden Fall ist BMW und Audi natürlich auch zwei große Autokonzerne in Bayern und in München, in der Hauptstadt, wird da natürlich auch Politik im Sinne dieser Unternehmen betrieben. Die sind ja große Steuerzahler, dort auch große Beschäftigungsgeber. In diesen Städten. Das heißt, es ist eher schwierig, dass die wirklich strenge Regeln vorgeben werden. Es ist aber nichtsdestotrotz diese Diskussion entbrannt, ob jetzt nur noch Autos mit blauer Plakette, also die dann die Euronorm 6 erfüllen, in die Städte einfahren dürfen. Das, nachdem viele andere freiwillige Fahrverbote und so nichts gebracht haben. Aber der Witz geht ja da schon wieder weiter, weil diese neuen Autos, wenn man die in realen Bedingungen testet, dann erfüllen die alle nicht diese Euronorm 6. Und dürften eigentlich deswegen trotzdem nicht reinfahren. Obwohl es eben unwahrscheinlich ist, dass da wirklich starke Regulierungen geben wird in den nächsten Wochen oder Monaten, ist allein diese Unsicherheit, dass man jetzt eben nicht weiß als Konsument, was wird denn mit dem Diesel passieren? Also wie lange kann ich denn wirklich für alles benutzen und wie ist der Wiederverkaufswert, wenn ich mir jetzt so ein Ding kaufe und in 10 Jahren will ich ihn wieder loswerden oder in 5 und dann dürfen die fast nirgends mehr fahren? Führt einfach dazu, dass viel weniger Diesel verkauft werden jetzt schon als noch in den letzten Jahren. Und jetzt kommen die Autokonzerne und sagen, lasst uns den Diesel, wir brauchen den als Cash-Cow, damit der uns die Transition, also den Übergang zur Elektro- und nachhaltigen Mobilität finanziert. Also eine relativ absurde Forderung, wenn man sich ansieht, dass die schon seit Jahrzehnten gefordert wird, dass die Umstellung machen und sie es halt fleißig bisher immer ignoriert haben. Bom, acho que a gente está concluindo o programa. Vamos deixar isso por hoje nesse lado, se ninguém mais tem um comentário. E vamos nos ouvir em um mês. Vamos ver se a gente encontra um outro tema para o mês de julho. Eu vou estar de férias, mas talvez eu vou lograr de combinar alguma data com vocês para falar do mais um café. Para colocar mais um café. Ja, vielen Dank an alle. Ich würde sagen, wir beschließen das Programm hier, werden uns vermutlich im nächsten Monat wieder hören. Ich habe zwar eigentlich Urlaub, aber mal gucken, ob wir ein gemeinsames Datum finden und dann wieder ein neues Thema für Maisch im Café finden. Vielen Dank an alle, die hier dabei waren, uns am Anfang gar nicht vorgestellt. Hier im Studio ist Annika.
Hallo.
A traduzione che fez de minha intervenção è na maioria foi Stefani, lá? O Nils está participando lá ainda do outro lado do oceano, talvez na próxima vez já vai ficar aqui com nós na Europa, e a Gili lá do Brasil. Até a próxima, até mais um café.
Até, tchau.